Ganz herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich erst nochmal für die Einladung bedanken. Ich bin sehr gerne nach Leipzig gekommen und freue mich, über die gesundheitlichen Folgen von Kinderarmut sprechen zu dürfen. Ich werde mich dabei überwiegend auf eine Studie beziehen, die wir am Robert-Koch-Institut jetzt gerade zum dritten Mal durchgeführt haben, zum dritten Mal innerhalb von 10 Jahren, und die, glaube ich, sehr gut deutlich macht, nicht nur, wie es unseren Kindern in Deutschland geht, sondern auch, wie sozial ungleich die Gesundheitschancen verteilt sind. Der Ausgangspunkt meines Vortrages sind aber die aktuellen Daten und Zahlen zur Situation bei Erwachsenen, also zum Zusammenhang von sozialer und gesundheitlicher Lage. Wir haben vor einigen Jahren eine Studie durchgeführt, in der wir Einkommensunterschiede in der Lebenserwartung und Mortalität untersucht haben. Vielen Dank. Und diese Studie macht deutlich, wie groß die Unterschiede sind. Sie sehen hier dargestellt, dass Männer mit einem niedrigen Einkommen, die von einem Armutsrisiko betroffen sind, also weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung haben, im Vergleich zu denjenigen, die relativ wohlhabend sind. Also es geht ja nicht um den reichen Teil der Bevölkerung, sondern um die 20-25%, die 150% und mehr des mittleren Einkommens haben. Also im Vergleich zu diesen einen Unterschied in der Lebenserwartung von fast 11 Jahren haben, also 11 Jahre weniger von Geburt an erwarten können. Und bei Frauen beträgt dieser Unterschied zwischen Frauen mit Armutsrisiko und relativ wohlhabenden Frauen immerhin 8 Jahre. Und wenn wir uns dann die Unterschiede dahingehend angucken, in welcher gesundheitlichen Verfassung die Lebenszeit verbracht werden kann, dann sehen wir, dass die Unterschiede noch größer sind. Dann betragen diese nämlich bei Männern 14 Jahre und bei Frauen 11 Jahre, also Unterschiede in der gesunden Lebenserwartung. Das heißt, das, was hier ganz deutlich zum Ausdruck kommt, ist eine doppelte Benachteiligung. Ein Armutsrisiko verringert die Lebenszeit und führt dazu, dass wir einen geringeren Anteil der uns zur Verfügung stehenden Lebenszeit bei einer sehr guten Gesundheit, also weitgehend frei von Krankheit und Funktionseinschränkungen, verbringen können. Das sind große Unterschiede, die wir auch, als wir die Studien erstmal so durchgeführt haben, so nicht für möglich gehalten haben und wir auch glauben, dass es eine extreme Form der sozialen Ungleichheit ist, die hier zum Ausdruck kommt. Wir sehen diese Unterschiede bei fast allen chronischen Erkrankungen und Beschwerden. Es sind gerade die Erkrankungen, die mit einem langfristigen Behandlungsbedarf einhergehen und für die Betroffenen dazu führen, dass die Lebensqualität nachhaltig eingeschränkt ist, auch das soziale Umfeld sehr beeinflusst. Es geht um Herz-Kreislauf-Erkrankungen, es geht um Krebserkrankungen, Atemwegserkrankungen, Stoffwechselstörungen, Diabetes. Bei all diesen Erkrankungen sehen wir eine deutlich höhere Krankheitslast, ein deutlich höheres Krankheitsrisiko bei sozial benachteiligten Gruppen. Die Ergebnisse hier sind dargestellt für soziale Statusgruppen. Da wird nicht nur das Einkommen berücksichtigt, sondern geht auch die Bildung und die berufliche Stellung mit ein. Und wir können davon sprechen, über alle Krankheiten betrachtet, dass wir oftmals ein 2- bis 3-fach erhöhtes Krankheitsrisiko in den sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen sehen. Und das zieht sich durch fast alle Krankheiten durch. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Es sind zum einen die allergischen Erkrankungen, die bereits bei Kindern und Jugendlichen häufiger in den höheren Statusgruppen auftreten. Und es ist Brustkrebs bei Frauen, der häufiger in den höheren Bildungsgruppen vorkommt. Aber das sind wirklich ganz wenige Ausnahmen, wo wir diese Unterschiede so sehen. Der Blick auf Kinder und Jugendliche ist wichtig, weil wir davon ausgehen müssen, dass wir diese großen sozialen Unterschiede in der Lebenserwartung und chronischen Erkrankungen bereits bei Kindern und Jugendlichen sehen. Das haben wir durch die Einschulungsuntersuchung schon seit vielen Jahren belegt. Unsere Studien zeigen das eben auch. Und wir können davon ausgehen, dass die großen Unterschiede, die wir dann im mittleren und höheren Lebensalter sehen, dass sie ganz früh angelegt sind. Und es wurde heute bereits erwähnt, im Grunde geht es bereits um die Phase rund um die Geburt. Und ein gutes Beispiel ist immer das mütterliche Rauchen während der Schwangerschaft, eine der sicherlich wesentlichsten Risikofaktoren für die frühkindliche Entwicklung, weil die Organe des ungeborenen Kindes nachhaltig geschädigt werden. Und das bedeutet im Hinblick auf Atemwegserkrankungen, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ein erhebliches Risiko. Wir wissen aus britischen Geburtskohortenstudien, dass wir quasi im Alter von 50, 60, 70 Jahren noch eine deutliche Krankheitsrisikoerhöhung sehen, wenn die Mutter während der Schwangerschaft geraucht hat. Und wir wissen aus unseren Studien, dass das auf 25% der Mütter mit niedrigem sozialen Status zutrifft und auf weniger als 3% der Mütter mit hohem sozialen Status oder hohen Bildung. Das heißt, wir können sehen, wie groß da die Unterschiede sind, die frühzeitig angelegt sind und die sich dann eben über den ganzen Lebensverlauf verfestigen und dann eben zu einem höheren Krankheitsrisiko und vorzeitigem Sterberisiko im höheren Leben führen. Hier möchte ich ansetzen und in meinem Vortrag auf die folgenden Punkte eingehen. Herr Hilgers hat mir gerade im Hinblick auf die Armutsentwicklung in Deutschland einiges vorweggenommen, viele Zahlen gezeigt, auf die ich, glaube ich, ganz gut Bezug kommen werde. Deswegen werde ich diesen Teil jetzt im Anschluss relativ kurz machen. Dann würde ich Ihnen ganz gerne kurz etwas zur Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sagen. Das ist eine der größten Studien, die europaweit durchgeführt wird. 17.000 Kinder und Jugendliche, die hier immer wieder befragt werden. würde Ihnen ganz gerne so ein bisschen Einblick in das Design der Studie geben, damit Sie auch eine Vorstellung davon haben, wie diese Daten zustande kommen und wie belastbar diese Daten auch sind. Dann würde ich Ihnen gerne ausgewählte Ergebnisse zeigen aus den ersten beiden Erhebungswellen, die haben 2003, 2006 stattgefunden, also in diesem Zeitraum. 3 Jahre dauert oftmals auch so eine groß angelegte Studie, und aus den Jahren 2009 bis 2012 und dann unter Hinzuziehung der aktuellen Erhebung, die wir gerade abgeschlossen haben. Die Daten sind noch lange nicht aufbereitet und ausgewertet, aber wir haben zumindest zu einigen Indikatoren die Möglichkeit zu sagen, inwieweit sich die sozialen Gradienten, wir reden häufig von sozialen Gradienten, der Gesundheitschancen, also soziale Gefälle zwischen sozial benachteiligten und sozial begünstigten Gruppen, wie sich das in den letzten 10 Jahren verändert hat, ob wir da eine Entwicklungsdynamik beobachten können. Ja, ganz kurz zur Armutsentwicklung in Deutschland. Die Zahlen sind bereits angesprochen. Das ist die Entwicklung seit 1998, ungefähr, also die letzten 20 Jahre betrachtet. Dargestellt ist der Anteil der Bevölkerung, der weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, also nach der amtlichen Definition von Armut betroffen ist oder einem Armutsrisiko unterliegt. Und was Sie sehen können, dass wir im Grunde 3 Wellen unterscheiden können. Wir haben bis ungefähr zum Jahr 2005 einen deutlichen Anstieg des Armutsrisikos gesehen, von ungefähr 10 auf 14-15%. In den letzten 10 Jahren dann eine Verfestigung bei 14-15%, also auf sehr hohem Niveau. Ich denke, wir müssen gar nicht so viel darüber reden, ob die Schere immer weiter auseinandergeht. Diese 15% sind einfach nicht hinnehmbar. Und wir sehen aber jetzt in den letzten Jahren eben auch, wir haben lange Zeit davor eigentlich davon gesprochen, verfestigte Armut, aber bestimmte Gruppen sind verstärkt betroffen. Und wir sehen aber jetzt in den letzten 3-4 Jahren auch, und das wird auch von den Kollegen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung so bestätigt, dass wir wieder einen Anstieg der Armutsbetroffenheit haben, der insbesondere bei Kindern und Jugendlichen auch zu verzeichnen ist. Welche Gruppen sind betroffen? Das ist auch schon vorweggenommen worden. Deswegen würde ich dann den Punkt auch kurz machen. Natürlich, Arbeitslosigkeit geht mit einem deutlich höheren Armutsrisiko einher. Wenn wir uns aber vor Augen führen, dass vor der Einführung von Hartz IV die Armutsquote bei Arbeitslosen 30% war, dann sehen wir hier auch, dass eine Entwicklungsdynamik auch in den letzten 15 Jahren zu verzeichnen war, die deutlich macht, dass die Politik hier in den Bereichen eben nicht ausgereicht hat. Die Alleinerziehenden sind mehrmals angesprochen, eine Gruppe, die uns auch besonders wichtig ist, weil es erhebliche Auswirkungen auf die gesundheitliche Situation, gerade die psychische Gesundheit von Alleinerziehenden gibt. Alleinerziehende zu 90% Mütter. Wir haben hier ein Armutsrisiko dargestellt von über 30%. Wenn wir aber Alleinerziehende mit betrachten, die junge Kinder versorgen oder mehrere Kinder zu versorgen haben, dann sind wir eben bei den bereits genannten 40-50% und darüber im Hinblick auf die Armutsbetroffenheit. Mir wichtig, weil es vielleicht gar nicht heute so sehr im Mittelpunkt steht, auch nur einmal kurz von Herrn Wiggers noch angesprochen wurden, Familien mit Migrationshintergrund in der amtlichen Statistik häufig ausgewiesen, allgemein, da sind dann alle Migranten mit berücksichtigt, da haben wir eine überproportionale Armutsbetroffenheit von 25%. Wenn wir aber türkische Familien uns anschauen beispielsweise, dann sind wir deutlich über 30%, arabische Familien in bestimmten Regionen schnell auch bei über 50%. Also hier auch nochmal die Notwendigkeit, die Migrantengruppen sehr differenziert zu betrachten. Und Sie haben ja heute auch an verschiedenen Stellen, ich glaube, Herr Bartsch hat es gesagt, Herr Hegers nochmal, auch darauf hingewiesen, dass wenn wir etwas kleinräumiger gucken, in die Städte reingucken, in die Kommunen reingucken, dass wir dann teilweise auch bei Armutsrisikoquoten von 60-70% sind und nicht nur in Bremerhaven, das finden wir auch in anderen Städten und Großstädten. Auch die regionalen Unterschiede sind kurz angesprochen worden, hier nochmal dargestellt auf der Ebene der Bundesländer und auch der Raumordnungsregion. Das sind 96 Regionen in Deutschland, die es uns ermöglichen, nochmal etwas kleinräumiger zu gucken. Danach würde man natürlich auf die Kreisebene runtergehen, Ebene der Gemeindeverbände würde uns ermöglichen, das noch differenzierter zu betrachten. Das Bild reicht aber, glaube ich, aus, um deutlich zu machen, dass wir im Hinblick auf die Verteilung des Armutsrisikos ein deutliches Nordost-Südwest-Gefälle sehen. Die geringste Betroffenheit in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, das ist nicht wirklich erstaunlich, die höchste Armutsbetroffenheit in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Teilen von Brandenburg. Wenn wir uns die Flächenländer ansehen, und wenn wir uns das auf der Ebene der Städte dann nochmal ansehen, da sehen wir im Grunde, wie groß diese Spannweite ist. München, die einzige Stadt, wo wir auch eine rückläufige Armutsrisikoquote in den letzten Jahren betrachtet haben. Das hängt nicht unbedingt auch mit der Politik der Stadt dann zusammen, sondern es hängt mit Verdrängungsprozessen durchaus zusammen. Also Personen, die in München leben, können sich doch die Wohnung natürlich gar nicht mehr leisten. Das heißt, wir haben ja eher eine Verdrängung, die dazu führt, dass im Stadtgebiet die Armutsquote dann sinkt. Also kein wirklicher Erfolg. Auf der anderen Seite dann Dortmund, Duisburg mit Armutsquoten von 25% und auch Leipzig 25%, Berlin nur knapp darunter. Das heißt, man sieht im Grunde, wie groß die regionalen Unterschiede letztendlich sind und ja, wie sozialräumlich dann auch Armut letztendlich stattfindet, die Lebensbedingungen, Teilhabemöglichkeiten prägt. Wenn wir über Armut gehen, und ich glaube, das muss ich jetzt in diesem Kontext nicht nochmal besonders hervorheben, im Hinblick auf die Gesundheit ist es wichtig, nochmal zu betonen, dass es natürlich nicht nur um den materiellen Lebensstandard geht, sondern es geht insbesondere um die Teilhabemöglichkeiten, die sozialen Teilhabemöglichkeiten, runtergebrochen darauf, an welchen kulturellen Veranstaltungen man teilnehmen kann, ob man Freunde zum Essen einladen kann. Also da geht es um ganz lebensweltliche Dinge. Es geht für die Kinder natürlich um den durch PISA belegten Zusammenhang zwischen Bildungschancen und sozialer Herkunft, der immer noch sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Die Zahlen sind nach wie vor unglaublich hoch. Es geht um fehlende Freizeitmöglichkeiten. Es geht aber dann sehr stark auch um die Frage, wie Kinder geschätzt werden, welchen Selbstwert sie entwickeln, welche Ressourcen, Kompetenzen sie haben, welche soziale Unterstützung sie nicht nur zu Hause erfahren, sondern auch im weiteren sozialen Umfeld. Und all das ist unmittelbar für die Gesundheit relevant und spiegelt sich insbesondere, und darauf werde ich gleich auch nochmal besonders eingehen, gar nicht so sehr in der körperlichen, sondern insbesondere in der psychosozialen und der psychischen Gesundheit wieder. Und dabei müssen wir uns natürlich immer wieder vor Augen führen, dass Beeinträchtigungen in der Gesundheit, in der psychosozialen Gesundheit dann auch wieder Rückwirkungen auf die soziale Entwicklung haben, auf den Bildungserfolg. Das heißt, das ist im Grunde auch hier ein wechselwirkender Wirkungskreis, der greift. Bevor ich aber auf die Ergebnisse im Detail angehe, vielleicht ganz kurz ein Wort zu der Studie, auf die ich mich im Folgenden im Wesentlichen beziehe. Die Studie zur Kinder- und Jugendgesundheit in Deutschland, die wir 2003, 2006, ich hatte es gesagt, erstmals durchgeführt haben, mit dem Ziel, die gesundheitliche Situation der heranwachsenden Generation in Deutschland umfassend zu beschreiben. Das ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass wir damals in vielen Bereichen keine verlässlichen bundesweiten Kennwerte darüber hatten, wie hoch der Anteil der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten ist. Wir hatten nicht mal für Übergewicht und Adipositas verlässliche Zahlen. Da waren die besten Daten, die aus den Einschulungsuntersuchungen der Länder. Also der Auftrag war hier ganz klar, ein umfassendes Bild der heranwachsenden Generation im Hinblick auf die Gesundheit zu zeichnen, aber eben auch die Frage aufzuwerfen, wie gerecht, wie gleich sind die Gesundheitschancen verteilt. Und da hatten wir durchaus Anhaltspunkte aus den Einschulungsuntersuchungen der Länder, dass es große Unterschiede gibt, wie groß diese Unterschiede sind und dass sie sich durch alle Entwicklungsbereiche derart durchziehen, ist uns zu dem Zeitpunkt aber nicht klar gewesen. Wir haben 17.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 17 Jahren einbezogen. Wir haben auch ihre Eltern mit einbezogen und die Angaben zur gesundheitlichen Situation von Kindern und Eltern fallen teilweise sehr stark auseinander. Das ist gerade bei den 14- bis 17-jährigen Mädchen im Bereich der psychosozialen Gesundheit so, dass es auch im Bereich des Substanzgebrauchs unterschiedliche Wahrnehmungen von Eltern und Kindern gibt, muss ich Ihnen, glaube ich, an der Stelle nicht sagen. Aber durchaus wichtig, da einen Familienblick zu haben und auch die Sicht der Eltern und Kinder nebeneinander zu betrachten. Entscheidend an dieser Studie ist, dass wir nicht nur befragt haben, wie in so vielen Studien, sondern wir haben auch medizinische Untersuchungen durchgeführt, wir haben Sehtests durchgeführt, wir haben den Fitnesszustand überprüft, wir haben Hautuntersuchungen durchgeführt, wir haben Übergewicht und Adipositas gemessen und nicht nur erfragt. Wir haben ärztliche Interviews zur Krankenvorgeschichte geführt, zur Arzneimittelanamnese, also sehr, sehr umfangreich Daten erhoben. Und dadurch erklärt sich auch dieser Umfang von 3 Jahre Feldphase, sagen wir, also Zeit, in der wir dann vor Ort gewesen sind. Und vor Ort heißt in dem Fall, dass wir knapp 170 Kommunen wie eben Dormagen besucht haben und dort vor Ort dann mit den Kindern und Familien zusammengekommen sind. Ja, das Besondere an dieser Studie, wie gesagt, jetzt 3-mal durchgeführt innerhalb von 10 Jahren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Aussagen über zeitliche Entwicklungen und Trends zu treffen. Wie hoch ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die stark übergewichtig gewesen sind Anfang der 2000er Jahre? Wie verhält sich das heute? Welche Entwicklungen sehen wir da und welche Herausforderungen bestehen in dieser Hinsicht für Politik und für die Prävention und Gesundheitsförderung? Bedeutet aber auch, dass wir natürlich eine Möglichkeit haben, Aussagen darüber zu treffen, inwieweit umgesetzte Maßnahmen möglicherweise auch erfolgreich geworden sind und wer erreicht wird, also ob alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen erreicht werden oder ob wir da eben auch eine soziale Ungleichverteilung sehen. Und eine zweite Besonderheit der Studie, die ich gerne kurz hervorheben möchte, ist, dass wir die gleichen Kinder und Jugendlichen befragen. Das heißt, wir haben damals 3-Jährige in die Studie mit einbezogen und sehen die gleichen Kinder 10 Jahre später im Alter von 13 Jahren wieder und können im Hinblick auf diese Kinder dann auch tatsächlich sagen, wie sich bestimmte Gesundheitsprobleme entwickelt haben, ob sie sich verfestigt haben, ob sie Auswirkungen auf die Bildungsgeschichte haben. Das heißt, wir reden von Längsschnittsverlaufsanalysen hier und das ist eine Möglichkeit, die wir sonst in vielen Studien so auch nicht angelegt haben. Also langfristig sicherlich sehr gute Daten, die wir hier zur Gesundheit haben. Gut, Armutsfolgen, wir beziehen meistens, wenn wir die soziale Ungleichheit in Bezug auf die Gesundheitschancen betrachten, den sozialen Status mit ein. Das heißt, wir schauen nicht nur auf das Einkommen, sondern versuchen, die soziale Herkunft der Kinder und Jugendlichen etwas breiter zu erfassen. Wir schauen uns die Bildung der Eltern an und auch die berufliche Stellung von beiden Eltern und vergleichen dann drei Gruppen, nämlich eine niedrige Statusgruppe, das sind ungefähr 20% der Kinder und Jugendlichen, die hier damit berücksichtigt werden. Das trifft aber in etwa auch die 20% der Kinder, die von Armut betroffen sind und vergleichen die mit 20% derjenigen in relativ stabilen oder gesicherten ökonomischen Verhältnissen, also Familien, die im Hinblick auf Bildung, Beruf, Einkommen relativ begünstigt sind und einer relativ breiten Mittelgruppe. Und natürlich schauen wir uns auch Hartz-IV-Bezug an und Einkommensarmut im Einzelnen, aber das ist quasi so der soziale Status, den ersten Zugang, den wir haben, um das Bild relativ breit zu beschreiben. Das, was wir sehen, und das sind jetzt Zahlen aus dem Jahr 2009, 2012, ist erstmal erfreulich, nämlich dass der Großteil der Kinder und Jugendlichen gesund aufwächst, wenn man den allgemeinen Gesundheitszustand betrachtet. Also wenn man die Eltern selbst fragt, wie schätzen sie den allgemeinen Gesundheitszustand ihrer Kinder und Jugendlichen ein, dann kommen über 90% zu der Aussage, der ist sehr gut und nur 6% sagen, der ist mittelmäßig schlecht oder sehr schlecht. Und das gilt auch für Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit niedrigem sozialen Status, dass die große Mehrheit der Eltern glücklicherweise zu einer positiven Gesundheitseinschätzung kommt. Wenn wir uns aber anschauen, wie sich die Anteile im Hinblick auf derjenigen mit eher schlechter Gesundheit verteilen, dann sehen wir einen deutlichen sozialen Gradienten. Eltern mit niedrigem sozialen Status kommen deutlich häufiger, nämlich zu ungefähr 11%. Zu der Einschätzung, der Gesundheitszustand unserer Kinder ist nicht gut im Vergleich zu nur 3% in der höheren sozialen Statusgruppe. Und Sie sehen hier wirklich so einen sozialen Gradienten. Das heißt, auch in der mittleren Statusgruppe kann man sagen, dass der Anteil derjenigen mit eher schlechter Gesundheit im Vergleich zur hohen Statusgruppe sich auch nochmal abhebt. Und diesen Gradienten sehen wir in ganz vielen Bereichen, den werden Sie auch gleich nochmal sehen. Das sind nicht nur die sozial benachteiligten Kinder, die ja schlechtere Gesundheitschancen haben, sondern es gibt ganz offensichtlich auch in der mittleren Statusgruppe Präventionspotenziale, die noch nicht ausreichend genutzt werden, wenn man als Referenz die Kinder aus den sozial begünstigten Verhältnissen ansieht. Das bedeutet nicht, dass wir die Aufmerksamkeit ablenken sollen von den Kindern, die in sozial benachteiligten Verhältnissen aufwachsen. Es bedeutet aber im Grunde, dass man möglicherweise dann noch mit anderen Strategien der Prävention und Gesundheitsförderung, mit einer anderen Ansprache auch in den mittleren Statusgruppen durchaus Präventionspotenziale hat, die geborgen werden sollten. Ja, ich hatte es kurz schon mal erwähnt, uns hat tatsächlich überrascht, dass wir in Bezug auf die körperlichen Erkrankungen in diesen jungen Jahren noch keine so großen sozialen Unterschiede sehen. Wir sehen bei Masern und bei Angina tatsächlich eine höhere Betroffenheit bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien. Bei vielen Erkrankungen sehen wir aber so gut wie keine sozialen Unterschiede. Und bei allergischen Erkrankungen, das hatte ich angesprochen, Heuschnupfen beispielsweise oder Neurodermitis, sehen wir einen umgekehrten sozialen Gradienten, das heißt eine höhere Betroffenheit in den höheren Bildungsgruppen, was zum Teil aber auch damit zusammenhängt, dass die Eltern mit höherer Bildung häufiger die Kinder beim Arzt vorstellen, häufiger Allergietests durchführen lassen. Aber selbst wenn man das kontrolliert in unseren Analysen, selbst dann sehen wir diese Unterschiede, was unter anderem in der Literatur damit erklärt wird, dass Kinder aus sozial besser gestellten Elternhäusern später mit bestimmten Allergien, krankheitsauslösenden Erregern zu tun haben, in Berührung kommen und dadurch eine schlechtere Immunkompetenz ausbilden, also dann häufiger betroffen sind. Ja, wo sieht man die Unterschiede? Die Unterschiede sieht man sehr stark in der psychosozialen Gesundheit. Ein ganz wichtiger Indikator ist für uns psychische Auffälligkeiten. Das ist ein Instrument, mit dem wir erfassen, inwieweit bei den Kindern emotionale Probleme, Verhaltensprobleme, auch Probleme im Umgang mit den Gleichaltrigen vorliegen. Und hier kann man zu der Aussage kommen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern zu 33%, also zu gut einem Drittel, nach diesem Instrument als verhaltensauffällig einzustufen sind, während das in der mittleren Statusgruppe lediglich 19% sind und knapp 10% in der höheren Statusgruppe. Also mehr als ein dreifach erhöhtes Risiko bei Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Und Sie sehen, dass sich das bei Mädchen und Jungen ganz ähnlich verhält. Das ist bei Essstörungen etwas anders. Hier haben wir auch ein Screening-Instrument eingesetzt. Also es ist keine ärztliche Diagnose, sondern es geht darum, Hinweise auf ein problematisches Essverhalten zu finden. Nicht nur ein Problem der Mädchen, sondern auch der Jungen in jüngeren Jahren, unter 10 Jahren noch mal mehr, weil es dann auch oft in Verbindung mit Missbrauchserfahrung steht. Und was wir aber sowohl bei Jungen und Mädchen wiederum sehen, ist, dass es diesen klaren sozialen Gradienten gibt. Wir reden ja im Moment sehr viel, und in den letzten Jahren haben wir sehr viel über Essstörungen geredet, auch im Hinblick auf Leistungsdruck, auch in Verbindung mit dem Abitur. Aber wir sehen trotzdem, obwohl auch in den höheren Statusgruppen viele Kinder und möglicherweise auch zunehmend mehr Kinder und Jugendliche betroffen sind, dass wir diesen sozialen Gradienten sehen, dass das Problem in den sozial benachteiligten Gruppen noch einmal stärker ausgeprägt ist. Hier die Zahlen zu Adipositas, die jetzt mal altersstratifiziert dargestellt sind, also eine etwas andere Darstellung. Im Hinblick auf Adipositas kann man sagen, dass es 2 so große Entwicklungssprünge gibt, nämlich einmal beim Übergang vom Grundschulalter, beim Vorschulalter ins Grundschulalter. Ja, also da gibt es einen deutlichen Anstieg im Hinblick auf Übergewicht und Adipositas und dann aber nochmal beim Übergang vom Jüngeren ins höhere Jugendalter, also hier 11 bis 13 bis 14 bis 17. Hier sehen Sie auch nochmal, dass die Adipositas deutlich zunimmt bei Jungen wie Mädchen. Und Sie sehen auch, dass gerade bei Mädchen der Gradient sich nochmal deutlich stärker abbildet. Und was Sie sehen, um jetzt einen Einzelwert nochmal herauszugreifen, dass 15% der Mädchen im Alter von 14 bis 17 Jahren aus Familien, die wir als sozial benachteiligt ansehen müssen, im Blick auf ihren sozialen Status, dass 15% adipös sind. Und Adipositas wächst sich eben nicht aus. Adipositas geht mit vielen anderen Entwicklungsrisiken einher, verschlechtert die motorischen Fähigkeiten, hat auch im Hinblick auf die Kognition, auf das Sozialverhalten Auswirkungen. Also das ist eine ganz starke Hypothek, die hier angelegt ist, die dann mit durchgeschleppt wird durchs ganze Leben. Und wie gesagt, Diabetes setzt dann auch oftmals im Alter von 20, 30 Jahren auch schon an. Also es bekommt dann einen sehr, sehr deutlichen Krankheitswert im jungen Erwachsenenalter, mittleren Erwachsenenalter oftmals sehr schnell. Wir haben mit dem Rauchen und Passivrauchbelastung einen Indikator, den ich jetzt hier nochmal ausgewählt habe, weil wir einen Rückgang des Rauchens sehen. Das ist Ihnen, glaube ich, bekannt. Deutschland hat sich nicht gerade hervorgetan, was die Tabakprävention und Tabakkontrollpolitik angeht. Also im Grunde muss man sagen, ein Skandal, wie damit umgegangen wurde in den Anfang der 2000er Jahre. Seit 2003 ist aber die Tabakkontrollpolitik doch dahingehend, was Tabakverbote an, Werbeverbote angeht, insbesondere der Nichtraucherschutz. Also verschiedene Maßnahmen, die zusammengekommen sind, die dazu geführt haben, dass das Rauchen deutlich eingedämmt wurde. Und das betrifft gar nicht so sehr unsere Generation, das betrifft Kinder und Jugendliche. Wir haben das Glück, dass jetzt erstmals Nichtrauchergenerationen heranwachsen. Also ein ganz großer Teil der Kinder und Jugendlichen gar nicht erst mit dem Rauchen anfängt. Wesentliche Voraussetzungen dafür auch, dass wir nichtrauchende Erwachsene irgendwann haben. Und das sehen wir bei allen Kindern und Jugendlichen, also in allen Statusgruppen glücklicherweise. Und Sie können aber trotzdem sehen, dass sich im Hinblick auf das Rauchen und auch auf die Passivrauchbelastung, auch mit erheblichen gesundheitlichen Risiken verbunden, ein deutlicher sozialer Gradient abzeichnet. Ja, ich hatte es gesagt, mütterliches Rauchen während der Schwangerschaft. Hier sind nochmal die Zahlen ganz konkret. Wenn man die Mütter fragt von Kindern, die heute 0 bis 6 Jahre sind, haben sie während der Schwangerschaft geraucht, dann sagen über 25% der Mütter mit niedrigem sozialen Status, ja, wir haben während der Schwangerschaft geraucht. In den höheren Statusgruppen sind es 3%, weniger als 3%, in der mittleren Statusgruppe 11%. Jetzt kann man natürlich mutmaßen, auch wenn ich in meinem Freundeskreis frage, merkt man, dass gerade bei den sozial besser gestellten Müttern oftmals so etwas wie eine Amnesie auch eingesetzt hat. Also man kann sich auch nicht mehr so richtig erinnern. Und also wir glauben, dass hier sozial erwünschtes Antwortverhalten ein Stück weit zum Tragen kommt, weil, und das ist aber ein guter Indikator, also sozial erwünscht hat bedeutet immer, wir haben Einstellungswandel in der Bevölkerung erzielt. Und so ein Einstellungswandel trägt eben dann auch so eine Tendenz zum Nichtrauchen. Ja, so gesehen ist es wieder positiv, aber möglicherweise ist dieser Einzelwert bei den Müttern mit hoher Bildung etwas beschönigt. Große Unterschiede auch beim Stillen. Das Stillen ist ein protektiver Faktor sowohl für die Mütter als auch für die Kinder selbst. Und auch hier sehen wir große Unterschiede, ein deutlich höherer Anteil von Kindern, die nie gestillt wurden in den niedrigen Statusgruppen. Und bei den wichtigen Untersuchungen, die dazu dienen, frühzeitig im Alter von 0 bis 6 Jahren Entwicklungsstörungen und Verzögerungen zu entdecken und Behandlungsbedarfe einzuleiten, auch da sehen wir, dass ein deutlich höherer Anteil von Kindern oder Familien diese Untersuchung nicht für die Kinder in Anspruch genommen haben, wenn sie zu den niedrigen Statusgruppen gehören. Also macht nochmal deutlich, wie früh tatsächlich die Weichen im Hinblick auf gesundheitliche Ungleichheit dann auch gestellt werden. Ja, ich hatte es gesagt, es zieht sich durch alle Entwicklungsbereiche durch und das ist tatsächlich etwas, was uns immer wieder überrascht hat. Wir haben auch jetzt aktuellere Daten, die wir in den ersten Erhebungen gar nicht erhoben haben, zum Beispiel zur Schwimmfähigkeit, die zeigen, dass gut 20% der Kinder und Jugendlichen mit niedrigem sozialen Status gar nicht mehr das Schwimmen lernen oder deutlich später das Schwimmen lernen, was natürlich auch vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass nicht nur in Berlin, sondern in vielen Großstädten Freizeit- und Schwimmbäder geschlossen werden. Also das ist tatsächlich etwas als basale Fähigkeit, was wir uns eigentlich nicht wirklich erlauben können. Muss man natürlich auch über den Sportunterricht nachdenken, der sehr oft ausfällt und gerade was das Schwimmen angeht, eben nicht durchgeführt wird. Das sind alles so Punkte, glaube ich, die nochmal extrem wichtig sind. Sportliche Aktivität, gerade der Vereinssport, da gibt es finanzielle Barrieren, auch so wie der Vereinssport in Deutschland organisiert ist, die muss man auch nicht wegreden. Kinder aus niedrigen sozialen Statusgruppen sind dreimal seltener im Verein aktiv. Also da sind viele Unterschiede angelegt. Und wenn man Sport, Schwimmfähigkeit, ungesunde Ernährung, die sich eben auch in allen Bereichen zeigt, wie sie oft auch über die Medien kolportiert werden, das sind eben nicht nur Klischees, dass mehr Softdrinks, Limonaden getrunken werden, dass sich insgesamt ungesünder genährt wird. Das zeigt sich so in allen Studien. Wenn man das alles zusammennimmt, dann weiß man, warum Kinder zu 15% von Adipositas betroffen sind, mit allen Konsequenzen, die das dann im weiteren Lebenslauf auch hat. Also es greift alles sehr stark ineinander. Das war jetzt eine sehr stark defizitorientierte Perspektive, die man, glaube ich, aber zeichnen muss, weil die Probleme tatsächlich so gelagert sind und die Probleme im Hinblick auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen eben sehr ungleich verteilt sind und insbesondere in den sozial benachteiligten Gruppen zu verorten sind. Kinder und Jugendliche verfügen aber auch über Ressourcen und eine sozial benachteiligte Lebenslage bedeutet nicht zwangsläufig, dass man gesundheitliche Probleme entwickelt, sondern es hängt sehr davon ab, inwieweit die ungleichen sozioökonomischen Voraussetzungen dann auch in andere Ressourcen, die unmittelbar für die Gesundheit wichtig sind, überführt werden. Da geht es um personale Ressourcen, Selbstwertkompetenzen, haben wir bereits genannt. Herr Hilgers hat es auch angesprochen und da gehört eben dann auch, gehört sehr viel dazu. Da gehört die Familie, da gehört das soziale Umfeld, da gehört die Schule dazu. Wenn es da gelingt, Ressourcen zu stärken, dann spielt das Geld im Elternhaus natürlich immer noch eine Rolle, aber bei weitem nicht mehr so eine starke Rolle, ja, weil die Kinder dann in vielerlei Hinsicht einfach Schutzfaktoren haben. Und das sehen wir hier in vielen Studien, die wir durchgeführt werden in Bezug auf die familiären Ressourcen. Und hier möchte ich dann doch wieder auf die Alleinerziehenden nochmal zu sprechen kommen. Es gibt unglaublich viele alleinerziehende Mütter, die sehr viel unternehmen, um ihren Kindern ein erfahrungsreiches, ein lebenswertes Umfeld zu schaffen. Oftmals auch, weil sie sich selbst sehr stark zurücknehmen. Und wenn das gelingt, wenn diese Ressourcen da sind, also Unterstützung da ist, wenn was mit den Kindern gemacht wird, wenn sie Zuspruch bekommen, wir haben die Kinder auch direkt gefragt, habt ihr jemanden, mit dem ihr reden könnt, wenn ihr Probleme habt? Und wenn die dann sagen, ja, unsere Eltern sind für uns da, unsere Mutter ist für uns da, dann wachsen diese Kinder gesund auf. Ja, es gelingt nur deutlich schlechter, wenn die sozioökonomischen Ressourcen nicht da sind, wenn Vereinbarkeit von Beruf und Familie, anders als in Schweden beispielsweise, in Dänemark, eben nicht gleichermaßen gut gewährleistet werden kann. Und umgekehrt sehen wir auch, dass Kinder, die in gesicherten Verhältnissen aufwachsen, also die Eltern haben eine hohe Bildung, einen guten Beruf, das bedeutet ja nicht immer, dass die Eltern dann auch da sind und viel mit den Kindern unternehmen. Und wir sehen ganz deutlich, wenn die sozioökonomischen nicht in die familiären Ressourcen übersetzt werden, dann haben diese Kinder auch deutlich häufiger Entwicklungsverzögerungen, Entwicklungsstörungen, psychische Verhaltensauffälligkeiten. Ja, also Geld alleine reicht hier letztendlich nicht aus, sondern es geht letztendlich auch tatsächlich darum, dieses Geld dann in familiäre und soziale Ressourcen zu übersetzen. Und ein zweiter Aspekt ist die Schulbildung. Wir sehen, dass Schulbildung und gesundheitliche Entwicklung sehr eng miteinander verknüpft sind. Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Elternhäusern, die den Sprung aufs Gymnasium schaffen, die in der Schule erfolgreich sind, die später ein Studium aufnehmen, die unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Gesundheit nicht von Kindern aus sozial besser gestellten Elternhäusern. Es ist aber ein relativ kleiner Anteil der Kinder und Jugendlichen, denen das gelingt. Und es sind insbesondere die Mädchen, es sind nicht die Jungs, sondern wir reden jetzt nicht von 60 zu 40, sondern wir reden von 80 zu 20 oder darüber. Es sind die Mädchen, denen das gelingt, trotz widriger, schwieriger Startbedingungen eine gute schulische Entwicklung zu nehmen. Umgekehrt sehen wir auch wieder, dass Kinder und Jugendliche aus sozial besser gestellten Elternhäusern, von denen ja heute zwangsläufig erwartet wird, dass sie das Abitur machen, die diesem Druck nicht gewachsen sind, die keinen guten schulischen Erfolg haben, dass sie oftmals eben auch im Hinblick auf die Gesundheit dann sichtbare Probleme haben. Und das sind nicht die Mädchen, das sind die Jungs. Ja. Also denke ich auch unter Gender-Gesichtspunkten ganz wichtige Anknüpfungspunkte für Prävention und Gesundheitsförderung, auch für die Schulpolitik, die Bildungspolitik, die offensichtlich da nicht nur was den Lernerfolg angeht, sondern auch in anderen Bereichen sich im Hinblick auf die Jungs auch einiges einfallen lassen muss. Ja, kurz noch zu den zeitlichen Entwicklungen und Trends. Ich habe es angesprochen, wir haben allererste Daten jetzt und Sie sehen jetzt hier dargestellt die Ergebnisse immer zum sozialen Gradienten über drei Zeitpunkte, 2003, 2006, 2009, 2012 und 2014 und 2017. Und was Sie sehen können, zum einen ist, dass der Anteil derjenigen Eltern, die sagen, der Gesundheitszustand unserer Kinder ist nur mittelmäßig bis schlecht, von 8% auf unter 5% abgenommen hat. Also wir haben hier eine weitere Verbesserung der Entwicklung. Die sozialen Unterschiede sind aber gleich geblieben. Wir sehen aber diese günstige Entwicklung zum Glück auch bei sozial benachteiligten Kindern, was natürlich jetzt für sich gesehen erstmal ein sehr erfreuliches Ergebnis ist. Auf das Rauchen bin ich gerade eingegangen. Auch hier rückläufige Prävalenzen. Und die Unterschiede sind eklatant. Also die BZGA berichtet von über 20%, deutlich unter 10% innerhalb von 10 bis 15 Jahren. Also wir haben kaum solche Präventionserfolge. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Gerade wenn man weiß, dass nach dem Alter von 18 die wenigsten mit dem Rauchen anfangen. Ja, das heißt, hier haben wir wirklich Nichtrauchergenerationen und sicherlich auch gesündere Kohorten, die dann ins junge Erwachsenenalter jetzt starten. Weiteres Beispiel, zuckerhaltige Erfrischungsgetränke, also Softdrinks. Auch hier sehen wir einen Rückgang letztendlich, für sich gesehen auch erfreulich in allen Altersgruppen. Aber wir sehen auch hier, dass der soziale Gradient erhalten bleibt. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Beispielen, da sind wir gerade dabei, die Ergebnisse auch nochmal uns genauer anzuschauen, wo wir zum Beispiel wie im Hinblick auf Übergewicht, wenn wir uns alle Kinder und Jugendlichen angucken, keine Entwicklung sehen. Also wir würden hier zu der Aussage kommen, sowohl bei der ersten Erhebung im Jahr 2003 bis 2006 als auch aus der aktuellsten Erhebung, sind 15% übergewichtig. Ja. Wenn wir uns aber dann anschauen, wie der soziale Gradient sich entwickelt hat, dann sehen wir, und das sehen wir aus anderen Datenquellen auch, eigentlich eine günstige Entwicklung in den sozial besser gestellten Gruppen. Da haben wir einen Rückgang bei Übergewicht. Während wir bei den Kindern aus sozial benachteiligten Elternhäusern einen Anstieg haben. Also hier geht tatsächlich die Schere auseinander. Und wir haben eine ganze andere Reihe von anderen Indikatoren, wo wir das aussehen. Und die sind wieder gerade im Bereich der psychosozialen Gesundheit zu berücksichtigen. Und wie gesagt, dass die aktuelle Entwicklung, dass die Kinderarmut jetzt wieder steigt und vielleicht in besonderen Gruppen nochmal ganz besonders zum Tragen kommt, die ist ja noch gar nicht berücksichtigt. Also die Entwicklung, die wir hier sehen, ist eher diese Entwicklung relativ stabiler Armutsquoten im Verlauf der von 2003 bis 2010. Also da muss man tatsächlich in der nächsten Erhebung einfach gucken, wie sich das entwickelt hat. Ja, wenn ich die Ergebnisse kurz zusammenfasse, dann kann man im Hinblick auf die KICS-Daten sagen, die weitgehend übereinstimmen mit anderen Untersuchungen, die nicht ganz so breit angelegt sind. Einschulungsuntersuchungen habe ich genannt. Es gibt eine Studie der WHO, Health Behavior in School Age Children, die in vielen Bundesländern durchgeführt wird. Also die Ergebnisse fügen sich da über die Jahre ganz gut zusammen, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen gesund aufwächst, glücklicherweise, dass es auch für sozial benachteiligte Kinder gilt, dass aber frühe Entwicklungsverzögerungen, Störungen, Gesundheitsprobleme in den Gruppen der sozial Benachteiligten kumulieren und sich hier über die Zeit auch verfestigt haben. Und das gilt insbesondere für psychosoziale Aspekte der Gesundheit und für die psychische Gesundheit. Verhaltensauffälligkeiten, Essstörungen habe ich hier sehr stark gemacht, gilt aber auch für ADHS und andere Aspekte, auch für Gewalterfahrungen leider. Und es gilt auch für die Inanspruchnahme des Gesundheitswesens. Wir haben aber auch gesehen, und das konnte ich Ihnen heute auch nur so blitzlichtartig zeigen, dass Kinder, die über bestimmte Ressourcen verfügen, personale Ressourcen, Selbstwert, optimistische Lebenseinstellungen oder familiäre Ressourcen oder im weiteren sozialen Umfeld, das kann ja auch im Verein stattfinden, das kann in Nachbarschaften stattfinden, das ist regional dann immer sehr unterschiedlich, dass diese Ressourcen durchaus einen Schutzfaktor darstellen, was natürlich nochmal sehr deutlich macht, wie wichtig es ist, dass die soziale Arbeit, Prävention und Gesundheitsförderung, das Dormagen sicherlich eines der hervorragenden Beispiele mit dem Modell der Präventionsketten, dass es sehr stark um Ressourcenförderung und nicht nur um die Senkung von Risiken geht, das muss hier zusammengreifen. Und was wir auch sehen, ist, dass wir in den letzten 10 bis 15 Jahren eigentlich keinerlei Hinweise darauf finden, dass die sozialen Gradienten sich abgeschwächt hätten. Also was wir sehen ist, dass wir insgesamt gesehen eine positive Entwicklung haben im Bereich der Kindergesundheit in vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen. Und dass von diesen Entwicklungen teilweise auch Kinder aus sozial benachteiligten Familien profitiert haben, aber nicht gleichermaßen wie Kinder aus sozial besser gestellten Elternhäusern, was in einigen Bereichen wie Übergewicht, Adipositas sogar dazu führt, dass die Unterschiede sich noch stärker ausbilden, als das vor 10 Jahren der Fall war. Und das macht natürlich nochmal deutlich, dass wenn wir uns darüber Gedanken machen, welche Präventionsmaßnahmen wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, im Bereich der Verhaltensprävention, aber insbesondere auch im Bereich der Verhältnisprävention, Elgas wird das bestätigen können, wir müssen insbesondere die Lebensumstände, Lebensbedingungen, Teilhabemöglichkeiten verändern und nicht so sehr nur am Verhalten rumdoktern, also gerade im Bereich der Verhältnisprävention auch, dass wir uns dann wirklich fragen müssen, welche Kinder und Jugendliche haben wir erreicht, und die Zahlen, unsere Zahlen und viele andere Zahlen machen eben deutlich, dass wir Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Elternhäusern noch nicht ausreichend und auch nicht gleichermaßen mit diesen Maßnahmen erreicht haben, weshalb das Thema der gerechten Gesundheitschancen auf die Tagesordnung gehört. Da gehört es seit Jahren hin und da sollte es auch bleiben. Vielen Dank.